Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich grüße Sie alle ganz herzlich hier heute Morgen in unserer Hohen Domkirche und daheim verbunden an den Empfangsgeräten. Ein ganz besonderer Gruß gilt heute Morgen Kaplan Mirko Millig, der aus der Nähe von Limburg mit einigen Messdienerinnen und Messdienern gekommen ist, um mit uns diesen Gottesdienst zu feiern. Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf in unserer Zeit, so haben wir gerade gesungen. Wir sehnen uns danach, dass es gerechter wird in unserer Welt. Die Gerechtigkeit Gottes ist die, die alles in ein neues Recht setzt, alles richtig macht. Und sie hat einen Namen, nämlich Barmherzigkeit. Und so wollen wir Gottes Barmherzigkeit anrufen, damit er in uns und unter uns wieder alles recht, alles richtig macht und wir von seinem Geist und seiner Liebe beseelt diese Welt verwandeln. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns unsere Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Oremus. Gott, du Urheber alles Guten, du bist unser Herr. Lass uns begreifen, dass wir frei werden, wenn wir uns deinem Willen unterwerfen, und dass wir die vollkommene Freude finden, wenn wir in deinem Dienst treu bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem Buch Daniel. In jener Zeit tritt Michael auf, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Dann kommt eine Zeit der Not, wie noch keine da war, seit es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Doch zu jener Zeit wird dein Volk gerettet, jeder, der im Buch verzeichnet ist. Von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden viele erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schmach, zu ewigem Abscheu. Die Verständigen werden glänzen wie der Glanz der Himmelsfeste, und die Männer, die viele zum rechten Tun geführt haben, wie die Sterne für immer und ewig. Wort des lebendigen Gottes.
Behüte mich, Gott, behüte mich, denn ich vertraue auf dich. Mein ganzes Glück bist du allein. Das Erbe und reichst mir den Becher. Du hältst mein Los in deinen Händen. Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit, denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Zum Herrn, du bist mein Herr, mein ganzes Glück bist du allein. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Jeder Priester des ersten Bundes steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Jesus Christus aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Seitdem wartet er, bis seine Feinde ihm als Schemel unter die Füße gelegt werden. Denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Wo also die Sünden vergeben sind, da gibt es kein Opfer für die Sünden mehr. Wort des lebendigen Gottes.
Damit ihr hintreten könnt vor den Menschensohn. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: In jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr das geschehen seht, dass er nahe vor der Tür ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus, unserem Herrn. Es war einmal eine Stadt, in der niemand hungern musste. Bei aller Armut der Einwohner, die mit ihrem Handel noch kaum vorwärts kamen und keine Einnahmen mehr hatten, musste in dieser Stadt niemand hungern. Da für die Ärmsten immer noch eine Scheibe Brot übrig war. Umso größer war die Aufregung, als denn doch ein Bettler starb. Mitglieder der Gemeinde weckten daraufhin am frühen Morgen den Rabbi. »Es ist etwas Furchtbares geschehen«, klagten sie. »In unserer Mitte ist einer hungers gestorben. Man hat ihn soeben tot in seiner Stube aufgefunden.« Darauf der Rabbi: »Das ist nicht wahr, ja, es ist unmöglich. Hättest du oder du ihm ein Stück Brot verweigert, wenn er es verlangt hätte?« »Nein«, antworteten sie, »aber Eliezer war zu stolz, um etwas zu bitten.« Also sagt nicht, dass mitten unter uns einer hungers gestorben ist, denn Eliezer ist an seinem Stolze zugrunde gegangen. So berichtet es Manes Sperber in seinen Erinnerungen über die kleine Stadt Zablotow in Galizien. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn ich diese Geschichte höre, werde ich aufmerksam. Ist das wirklich so? Ist der Bettler an seinem Stolz gestorben, weil er nicht nach einem Stück Brot gefragt hat? Oder seiner Scham? Oder will der Rabbi sich und seine Stadt freisprechen, etwas falsch gemacht zu haben? Nach dem Motto, er hätte doch nur fragen müssen. Als ich diese Geschichte las, musste ich an die vielen Begegnungen mit Bettlern und Obdachlosen denken, die mir hier in der Kölner Innenstadt tagtäglich in großer Zahl begegnen. Sie liegen vor den Geschäften, wo sie nachts mal erlaubt, mal illegal kampieren. Tagsüber sehen wir sie in den Fußgängerzonen. Manche von ihnen sind mir gute Bekannte, vor allem jene, die vor unseren Kirchen hocken. Und manchmal spreche ich mit ihnen, höre mir ihre Geschichte an, gebe etwas, segne sie, wenn sie es wünschen. Aber mir ist immer ein wenig beklommen. Bin ich jetzt auf einmal der gute Mensch, der barmherzige Samariter, der sich herabbeugt, ein paar gute Worte sagt und dann meines Weges geht? Ich sehe in ihren Augen etwas, bei aller Verzweiflung, bei aller Angst und bei aller Wut auch manchmal, Ich sehe in ihren Augen etwas, das noch einen unauslöschlichen Funken von Würde ausstrahlt. Und vielleicht war es dieser Funken, der den Stolz des Eliezer ausmachte. Und da gerate ich doch ans Nachdenken. Denn plötzlich wird mir etwas klar. Der Bettler hat mir etwas vor Augen gestellt, unabhängig davon, was ich von seinem Gebaren, von seiner Aufdringlichkeit oder von seinen Geschäftsmethoden halte. Er hat einen unverkäuflichen Stolz, eine unauslöschliche Würde. Und auf einmal bin ich nicht mehr der überlegene Mitbürger, der sein Leben anders als der Bettler gemanagt bekommt. Und ich bin nicht mehr der huldvolle Schenker, der dem anderen gütig hilft. Auf einmal bricht in mir etwas auf, was bisher verborgen und verschüttet war. Denn nun stelle ich mir selbst Fragen. Wie steht es eigentlich um dein eigenes Leben? Sicherlich, ich habe ein Gehalt, eine warme Wohnung, eine Aufgabe, die mich erfüllt, Familie und Freunde, mit denen ich mich austauschen kann. Aber in welche Richtung bewegt sich mein Denken und Tun? Was ist Zweck und Ziel des Ganzen? Was ist das Dasein? Und was macht es arm oder reich? Und mich beschleicht das Gefühl, dass es vielleicht noch andere Formen von Armut gibt, mit der wir heute eingeladen sind, uns zu beschäftigen am Welttag der Armen, wo Papst Franziskus uns auffordert, die Armen als Lehrmeister des Glaubens in den Blick zu nehmen. Dass es vielleicht andere Formen von Armut gibt, als die, ohne Geld und Zuhause auf der Straße zu leben. Eine Armut, die auch denjenigen, dem es scheinbar an nichts fehlt, befallen kann. Und lassen Sie mich das heute Morgen mal ganz konkret ansprechen. Wenn Menschen und besonders Kinder und Jugendliche mehrere Stunden am Tag nur mit ihrem Handy kommunizieren, also ein technisches Gerät ihr Fenster zur Außenwelt und Umwelt ist, dann verkümmert doch etwas. Wie anders ist es, wenn ich mit jemandem real spreche, ihm in die Augen schaue, ihm die Hand gebe, ihm tröstend den Arm um die Schulter lege. Der Blick des Bettlers, seine ausgestreckte Hand, stellt mir diese Wirklichkeit hautnah vor Augen. Das ist die Wirklichkeit. Und es ist meine Armut, dass ich nur noch durch künstliche Hilfsmittel mit dieser Wirklichkeit in Kontakt bin. Und wir wissen ja aus Studien, was mit denen passiert, die am Ende daheim drei Bildschirme gleichzeitig laufen haben, den Fernseher, den Computer, das Handy und das iPad noch dazu. Die Ausdrucksmöglichkeiten verkümmern, der Wortschatz, die Einbildungskraft, der Fantasiehorizont schrumpft, nur noch platte und simple Mitteilungen kommen über die Lippen. Und Studien zeigen, dass hierbei auch eine Verkümmerung unserer Geistesgaben stattfindet. Und dass das Rohe, das Vulgäre, das Ordinäre und das Obszöne sich immer mehr ausbreitet. Ich mache es noch einmal konkret. Ist es nicht arm? Wie kann es sein, dass Politiker gewählt werden, die Hassreden und Verleumdungen verbreiten, mit der Bibel auftreten, aber selber verurteilte Straftäter sind? Wie kann es sein, dass zynische Invasoren, die ein Land gegen alles Recht überfallen, deren Kinder verschleppen und deren Einwohner vergewaltigen und töten? Und das sind nur ferne Beispiele. Wir könnten Beispiele aus unserem Land und unserer Stadt ohne Schwierigkeiten finden. Natürlich, ich weiß, dass es Sympathisanten gibt, die sagen, nur so kommen wir aber vorwärts. Es braucht das gewaltsame Niederreißen von Grenzen, das notfalls illegale Abschaffen von Regeln, sonst ändert sich doch nichts mehr. Menschen, die auch bei der Sonntagsfrage ganz rechts oder ganz links wählen würden, damit endlich einmal durchgegriffen wird. Natürlich. Es ist klar, dass viele Menschen enttäuscht sind, was sie in ihrem Land sehen von dem, was diejenigen, die Verantwortung tragen, mit dieser Verantwortung tun, dass da Ängste aufkommen und Wut und Hilflosigkeit und Ohnmacht. Aber Annegret Kramp-Karrenbauer hat bei ihrer Predigt zu den Kölner Stadtpatronen in St. Gerion im Oktober dazu Folgendes formuliert. Ich zitiere sie. Rechtfertigt meine Wut auf was auch immer, meine Enttäuschung über die Politik, mein Zweifel an was auch immer rechtfertigt ist, dass ich mich gemein mache mit Kräften, die die Würde des Menschen in Frage stellen. Und da muss ich wieder denken an den unverkäuflichen Stolz, die unauslöschliche Würde des Bettlers. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir eben im Evangelium von den apokalyptischen Zeiten, die heraufkommen, hörten, dann kann man den Eindruck bekommen, dass diese sich wirklich nähern. Wie beklemmend aktuell das ist, spürt man, wenn man noch einmal liest, was zum Beispiel der große Kulturphilosoph Egon Friedel 1935 über das Naziregime schrieb. Das Reich des Antichrist, jede Regung von Noblesse, Frömmigkeit, Bildung, Vernunft wird von einer Rotte verkommener Hausknechte auf die gehässigste und ordinärste Weise verfolgt. Das sind starke Worte, aber sie sind in der gleichen Sprachgestalt, wie sie ein Mann unserer Tage mutig ausspricht. Eindringlich ruft uns der Heilige Vater in seinem Schreiben zum Welttag der Armen 2024 auf, den apokalyptischen Bedrohungen unserer Zeit zu widerstehen. Und er schreibt, die durch Kriege verursachte Gewalt zeigt deutlich, wie viel Anmaßung diejenigen bewegt, die sich vor den Menschen mächtig halten, während sie in den Augen Gottes erbärmlich sind. Doch wir dürfen nicht zurückweichen. Wir dürfen nicht zurückweichen. Das setzt voraus, liebe Schwestern und Brüder, dass wir die Augen offen halten, nicht wegschauen, uns nicht verkriechen in eine vermeintliche Sicherheit. Und vielleicht wirken da am Welttag der Armen genau die Armen, die Bettler, die Obdachlosen wie Störelemente, wie Weckrufe, wie Ausrufezeichen. Wir merken, dass da etwas nicht stimmt. Ich bringe vielleicht noch ein Beispiel unserer hochzivilisierten Gesellschaft. Wie kann es sein, dass Menschen, die fleißig und hart gearbeitet haben, nachher derart minimale Renten bekommen, dass der Staat ihnen eine Grundsicherung gewähren muss? Das ist auch eine nicht ins Gespräch gebrachte Armut unserer Zeit. Es waren doch diese Menschen, die als Verkäufer im Supermarkt, als Zeitungsboten, als kleine Ladenbesitzer unser Leben am Laufen gehalten haben. Sie waren uns doch nahe. Wir kennen sie, grüßen sie und es fällt auf, wenn sie einmal nicht da sind. Oder wie kann es sein, dass Familien, die ihre behinderten Kinder oder ihre kranken Eltern pflegen, in völliger Erschöpfung ohne Hilfe und Geld dastehen und währenddessen andere in Milliardärsjachten durch die Meere jagen, auf Instagram und TikTok ihre goldenen Uhren zeigen. Da packt mich manchmal auch ein heiliger Zorn, da kann ich verstehen, wie es Jesus zumute war, als er die Händler aus dem Tempel trieb. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich will auf das vertrauen, was im Buch Jesus Sirach steht, das der Heilige Vater in seinem Schreiben zum Welttag der Armen zitiert. Das Gebet eines Demütigen durchdringt die Wolken. Und bevor es nicht angekommen, wird er nicht getröstet und er lässt nicht nach, bis der Höchste darauf schaut. Und er wird für die Gerechten entscheiden und ein Urteil fällen. Und der Herr wird gewiss nicht zögern und nicht langmütig sein gegen die Unbarmherzigen. Amen.
In unum Deo.
Vater omnipotentem, factor et semieter, visibilium omnium, et invisibilium.
Wir glauben und bekennen, unser Herr Jesus Christus wird wiederkommen in Herrlichkeit, um alles zu vollenden. Im Vertrauen darauf, dass er bereits jetzt am Werk ist, bitten wir ihn.
Wir beten für deine Kirche, besonders für die Schwestern und Brüder, die ihren Glauben als kleine Minderheit in der Bevölkerung leben, dass sie dir freudig und mutig nachfolgen und deiner Liebe zu den Menschen Ausdruck geben. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Für alle, die sich von Verschwörungs- und Weltuntergangsszenarien ängstigen lassen, dass sie lernen, die Zeichen der Zeit im Licht des Glaubens zu deuten und in dir Sinn, Hoffnung und Erfüllung finden. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Für die Menschen, die von den Kriegen und Konflikten im Nahen Osten, in der Ukraine und Russland betroffen sind, dass sie deinen Schutz erfahren und die Hoffnung auf Frieden und Versöhnung nicht verlieren. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Für alle, die sich gewaltlos im Großen wie im Kleinen für Frieden und soziale Gerechtigkeit einsetzen, dass sie in ihrem Tun beharrlich bleiben und ihr Engagement Früchte trägt. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Für unsere Kinder und Jugendlichen, dass sie zu frohen Christen heranwachsen und deine Berufung in ihrem Leben erkennen. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Für unsere Verstorbenen, dass sie aufgenommen sind bei dir und das ewige Glück der kommenden Welt erfahren dürfen. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Gott, unser Vater, du bist das Ziel der Zeit und die Fülle des Lebens. Erhöre das Rufen deines Volkes durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die heutige Diaspora-Kollekte für das Bonifatius-Werk hilft Christen, die ihren katholischen Glauben in einer Minderheitensituation leben. Es unterstützt in über 800 Projekten in Nordeuropa, im Baltikum sowie in den katholischen Diaspora-Regionen Nord- und Ostdeutschlands Geschwister im Glauben bei der Glaubensweitergabe, in der Gemeindearbeit und im karitativen Handeln. Wir danken Ihnen für Ihre großherzige Spende.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, die Gabe, die wir darbringen, schenke uns die Kraft, dir treu zu dienen und führe uns zur ewigen Gemeinschaft mit dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Erhebet die Herzen.
Ja, haben sie beim Herrn.
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater, und preisen dich durch dein Wirken in dieser Welt. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn inmitten einer Menschheit, die gespalten und zerrissen ist, erfahren wir, dass du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst. Dein Geist bewegt die Herzen, wenn Feinde wieder miteinander sprechen, Gegner sich die Hände reichen, und Völker einen Weg zueinander suchen. Dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet, Verzeihung den Hass überwindet und Rache der Vergebung weicht. Darum können wir nicht aufhören, dir zu danken und dich zu preisen. Wir stimmen ein in den Lobgesang der Chöre des Himmels, die ohne Ende rufen. Herr aller Mächte und Gewalten. Gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus, der in deinem Namen gekommen ist. Er ist dein rettendes Wort für uns Menschen. Er ist die Hand, die du den Sündern entgegenstreckst. Er ist der Weg, auf dem dein Friede zu uns kommt. Gott, unser Vater, als wir Menschen uns von dir abgewandt hatten, hast du uns durch deinen Sohn zurückgeholt. Du hast ihn in den Tod gegeben, damit wir zu dir und zueinander finden. Darum feiern wir die Versöhnung, die Christus uns erwirkt hat, und bitten dich, heilige diese Gaben durch deinen Geist, da wir nun den Auftrag deines Sohnes erfüllen. Denn bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, dankte dir, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er an jenem Abend den Kelch in seine Hände, pries dein Erbarmen, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Herr, unser Gott, dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut. In der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung bringen wir dar, was du uns gegeben hast, das Opfer der Versöhnung.
Wir bitten dich, nimm uns auch uns an in deinem Sohn und schenke uns in diesem Mahl den Geist, den er verheißen hat, den Geist der Einheit, der wegnimmt, was trennt und der uns zusammenhält in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen und mit deinem ganzen Volk. Mache deine Kirche zum Zeichen der Einheit unter den Menschen und zum Werkzeug deines Friedens.
Wie du uns hier am Tisch deines Sohnes versammelt hast, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und allen Heiligen, so sammle die Menschen aller Rassen und Sprachen, aller Schichten und Gruppen zum Gastmahl der ewigen Versöhnung in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens. Durch unseren Herrn Jesus Christus,
durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Unser Herr Jesus Christus hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Und deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr. Amen, ich sage euch, betet und bittet um was ihr wollt. Glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Lasst uns zum Abschluss beten. Barmherziger Gott, wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt und sein Gedächtnis begangen. Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, dass wir in der Liebe zu dir und unseren Geschwistern Christus nachfolgen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Schwestern, liebe Brüder, wir laden herzlich ein zur Kapitelsvesper um 17.30 Uhr im Binnenchor. Am nächsten Freitag, den 22.11., findet um 20 Uhr die nächste geistliche Musik am Dreikönigenschrein statt. Es singen unser Mädchenchor am Kölner Dom, den wir auch in dieser Heiligen Messe gehört haben, sowie die Mädchenkantorei am Paderborner Dom. Kostenfreie Tickets sind über unsere Homepage buchbar. Herzliche Einladung.
Und nun wollen wir für uns und unsere Familien und alle, die zu uns gehören, den Segen Gottes auf uns herabrufen. Der Herr sei mit euch. Und so segne und begleite euch der dreifaltige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Gehet hin in Frieden.
Dank sei Gott.